ARD.
Ich höre was, was sich anhört wie Christian, aber es ist sehr leise.
Bin ich das? Hallo?
Hallo?
Jetzt besser?
Ja.
Noch besser?
Noch besser?
Ja, ich habe das hier, ich entdecke gerade das Radio neu. Man muss da an so Reglern einfach, man muss das so hochschieben. Perfekt. Ich bin jetzt auch da. Sorry. Das war jetzt echt etwas knapp bei uns, weil natürlich gerade viel los ist hier. Aber jetzt sind wir ja zusammen.
Jetzt bist du da. Christian, wie ist die Lage bei euch?
Also mit Blick auf die Arbeit natürlich sehr turbulent, weil wir praktisch seit Samstagabend wieder rund um die Uhr berichten für Radio und TV. Und generell weiterhin natürlich angespannt, weil sich alles darum dreht, wie Israel möglicherweise reagiert. Und dann die nächste Frage, wie darauf wiederum der Iran reagiert. Also wenn wir von einer Eskalation reden, dann besteht da schon die Chance leider, dass das passieren könnte, eine weitere Eskalation.
Und da sprechen wir heute drüber, über all das, was du jetzt gesagt hast, über das, was am Wochenende passiert ist. Der Iran hat Israel angegriffen mit Drohnen und Raketen und jetzt ist die Frage, wie wird Israel reagieren? Wird das Ganze eskalieren? Wird der Krieg noch viel größer, als er bisher ist? Sollen wir starten, Christian?
Let's go.
Hallo zu Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt und aus Kommentaren und DMs an die News-WG. Es ist Dienstag, der 16. April, 9.37 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit Christian Limpert, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, bevor wir loslegen. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis und weil es ein Publikumspreis ist, wäre es total super, wenn ihr mit abstimmen würdet. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Schon mal vielen Dank. Christian, sag mal, hast du schon abgestimmt eigentlich?
Ich habe es noch nicht geschafft, wirklich, aber
ich stotter
nach der
schon,
Sendung,
weil ich die Antwort so befürchtet hatte. Du hast noch nicht abgestimmt.
Nein, aber wirklich aus Zeitgründen ich mache das direkt nach diesem Podcast.
Ja, erst danach, aber jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Christian, der Iran hat Israel angegriffen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Da haben in manchen Teilen Israels die Sirenen geheult. Wie hast du das denn erlebt?
Also ich war schon im Studio, weil wir natürlich damit gerechnet haben, dass da am Abend was kommt. Das lag auch daran, dass im Laufe des Samstags immer mehr Vorabinformationen kamen, zum Beispiel vom Homefront Command, das ist so eine Art Heimatschutzbehörde, die die Bevölkerung warnt. Und die haben dann am Abend die Hinweise verschärft. Also plötzlich hieß es, dass alle Leute ab 11 Uhr zu Hause sein sollen, dass man sich in Nähe von Schutzräumen aufhalten soll, dass für den Sonntag, das ist ja ein Wochentag schon hier, Schulausflüge zum Beispiel gestrichen werden. Da wussten wir, okay, da kommt was. Und wir waren dann im Studio und natürlich dieser Moment, in dem dann in israelischen Medien lief die Meldung, dass im Iran jetzt Drohnen und Raketen gestartet wurden und auf dem Weg nach Israel sind. Das war schon ein seltsames Gefühl, das zu sehen. Und auch seltsam irgendwie in den Tagesthemen. Wir haben dann sofort berichtet und haben praktisch zu einem Zeitpunkt berichtet, als die Drohnen noch auf dem Weg waren. Und das war genau das ungewisse Gefühl, das wir hatten. Wohin genau fliegt es? Was ist da drin? Wie viel Sprengstoff? Wie gefährlich wird es? Also ein mulmiges Gefühl, aber wir waren schon darauf vorbereitet.
Diese Schutzräume, von denen du gesprochen hast, die haben in der Regel alle in Israel in ihrer Wohnung und die gibt's auch so im Land verteilt. Ist das richtig?
Genau, also neuere Gebäude haben die in jedem Stockwerk, ältere Gebäude haben dann oft einen Keller, der stabiler ist oder eben öffentliche Schutzräume, die alle jetzt zurzeit geöffnet sind seit dem 7. Oktober. Also grundsätzlich ist das Land schon auf sowas eingestellt, aber wir müssen schon dazu sagen, die Drohnen und die Raketen, die aus Iran kommen, das sind deutlich gefährlichere Raketen, weil die mit viel mehr Sprengstoff zum Teil bestückt sein können, als das, was man eben bislang aus Konflikten mit der Hamas im Gazastreifen kennt.
Du hast gesagt, ihr saßt da und es war irgendwie unklar, die Drohnen waren unterwegs. Wie gefährlich war es denn für euch?
Also, was wir natürlich in dem Moment wussten, dass also die Tatsache, dass diese Drohnen auf dem Weg sind, dass alle das wissen, also um es mal hart zu formulieren, dass dieser Angriff nicht ganz überraschend kam, der hat mich schon ein bisschen beruhigt, weil ich natürlich wusste, dass die israelische Armee, die Luftabwehr darauf vorbereitet ist. Dieser Fall ist seit über einer Woche so, dass die Luftverteidigung in höchster Alarmbereitschaft ist. Und natürlich muss man dazu sagen, Drohnen, die fliegen relativ langsam. Ein Militärexperte hat gesagt, das ist, wie man auf einem Moped in den Krieg fährt. Und in dem Moment war mir klar, dass die israelische Luftabwehr das wahrscheinlich hinbekommen wird und einen Großteil abfangen wird, was dann ja auch so war. Aber natürlich, du bist in einem Land und weißt, jetzt fliegen da 300 Geschosse in deine Richtung. Und auch wenn die Meldungen eben relativ schnell gesagt haben, dass es Richtung Golanhöhen und also annektiertes Gebiet geht oder Richtung Süden. Es ist trotzdem schon seltsam, wirklich.
Hast du Angst gehabt?
Angst nicht. Wie gesagt, ich wusste, dass Israel gut vorbereitet ist. Ich vertraue auch nach wie vor dem Luftabwehrsystem hier. Aber ein mulmiges Gefühl schon. Meine Freundin und das Baby, die zu Hause waren, die waren auch relativ entspannt. Aber ich bin dann, als ich daheim war, ins Bett und habe erstmal nicht geschlafen, weil über dem israelischen Luftraum einfach noch die ganze Nacht Kampfjets in der Luft waren, also israelische Kampfjets, aber auch amerikanische und britische. Und natürlich, das ist schon irgendwie sehr bedrohlich, wenn du da so liegst und du hörst diesen Fluglärm. Das ist ein komisches Gefühl.
Wie lange hat denn das alles gedauert?
Es war so etwa 2:30 in der Nacht. Da haben wir dann über einen militärischen SMS-Dienst die Info bekommen, dass der Iran gesagt hat, der Angriff ist abgeschlossen und beendet. Und dann wurde es auch relativ schnell ruhiger. Ich habe dann noch von Freunden aus Jerusalem Bilder bekommen, die gezeigt haben, wie eben über Jerusalem diese Drohnen abgefangen wurden. Und das war schon auch echt ein gespenstisches Bild, also diese Lichtblitze über Jerusalem zu sehen.
Sieht so ein bisschen aus wie ein Feuerwerk.
Oder? Genau, ja. Im Prinzip, genau, schon aus wie ein Feuerwerk. Meistens ist es der Moment, wenn die Luftabwehr oder Kampfjets eben eine Drohne abfangen und das dann praktisch in der Luft explodiert und verglüht. Aber das über Jerusalem, diese Bilder gab es eben noch nicht.
Es waren am Ende Drohnen und Raketen waren auch dabei, oder?
Genau, es waren vor allem Drohnen, aber eben auch ein paar Raketen. Und das ist eben das, was gefährlicher ist, denn die sind schneller zum einen. Und zum anderen, je nach Bauart, kommen die auch steiler rein. Das heißt, die gehen aus dem Iran, gehen die steil nach oben und kommen dann steiler wieder rein. Das heißt, dass die für die Luftabwehr deutlich schwerer abzufangen sind als Drohnen, die mehr oder weniger waagerecht angeflogen kommen.
Ich habe gelesen, dass aber trotzdem 99%, glaube ich, waren es, abgefangen werden konnten. Und das ist schon krass dafür, dass es so viele Geschosse waren, die da kamen. Passiert ist dann vergleichsweise wenig. Es ist ein kleines Mädchen, glaube ich, verletzt worden. Ist das noch der Stand?
Genau,
oder? Also,
genau, das ist noch der Stand. Das ist immer noch der Stand jetzt hier, dass das Mädchen noch sehr schwer verletzt ist. Es ist immer wieder auch von Lebensgefahr noch zu lesen. Da haben wir noch keine neuen Informationen. Aber man muss ganz klar sagen, für über 300 Fluggeschosse, die da kommen, ist tatsächlich fast nichts passiert. Ein Angriff auf eine israelische Militärbasis im Süden, da sieht man jetzt im Nachhinein so 1-2 Krater, wo eben Raketen eingeschlagen sind, aber alles andere wurde wirklich abgewehrt. Das ist auch, sag ich mal, der Erfolg, der in Israel jetzt dem Militär wirklich hoch angerechnet wird. Man muss aber auch dazu sagen, das haben sie geschafft, natürlich durch die eigene Luftabwehr, aber auch, weil sich amerikanische, englische, französische Kampfjets beteiligt haben, aber eben auch die Jordanier, also das arabische Nachbarland. Das ist tatsächlich auch was Besonderes, dass dieser Nachbar geholfen hat, Israel zu verteidigen.
Ja, kannst du nochmal sagen, warum das so ist? Wie funktioniert das, dass bei so vielen Geschossen so wenig passiert ist? In Anführungszeichen wenig.
Also ich bin jetzt kein Militärexperte, aber so wie wir das hier sehen, liegt es natürlich daran, dass es eine relativ lange Vorwarnzeit gab. Man hat wohl auch schon in den letzten Wochen beobachtet, dass der Iran da was plant. Also die Hinweise waren ja konkret. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als die Meldung kam, dass der Iran eben angreift, da waren israelische Kampfjets zum Teil schon in der Luft. Das heißt, man war einfach wirklich sehr gut vorbereitet. Und grundsätzlich kann man schon sagen, die Luftabwehr in Israel gehört wahrscheinlich zu den besten der Welt. Das heißt, die sind schon darauf vorbereitet, einen Luftangriff abzuwehren. Und die große Frage ist eben immer, ab welcher Anzahl von Geschossen ist eben eine hundertprozentige Sicherheit nicht mehr möglich.
Und was machen die dann? Also was macht denn die Luftabwehr? Die schießen ja, also, die dann ab? Oder?
Genau. Also es gibt in dem Fall ganz einfach gesagt zwei verschiedene Arten. Das eine ist eben der Iron Dome, das Abwehrsystem, das sie haben. Da wird nach wie vor mit einer Rakete eben die Drohne dann abgeschossen. Es wurde zum ersten Mal auch Lasertechnik eingesetzt, was wir hier in israelischen Medien gelesen haben. Und dann eben Kampfflugzeuge, ob jetzt der Amerikaner, der Israelis oder eben auch der Jordanier, die in der Luft sind und die eben dann wirklich vom Flugzeug aus diese Objekte abschießen.
dass Raketen auf Israel abgefeuert werden, das kennen die Menschen in Israel. Aber der Angriff jetzt, das war nochmal was anderes, oder?
Ja, ganz klar. Und das liegt vor allem daran, dass es eben direkt aus dem Iran kam. Und das ist neu, seitdem es die Islamische Republik Iran gibt und damit eben auch diese harte Feindschaft zwischen Israel und dem Iran. Also es ist praktisch ein erster direkter Beschuss und damit eben ja auch jetzt die Sorge davor, dass es einen direkten Krieg zwischen diesen beiden Ländern geben könnte.
Also der Iran, ich fasse es nochmal kurz zusammen, wo wir jetzt gerade stehen, hat am Wochenende Israel direkt angegriffen zum ersten Mal. Hunderte Raketen und Drohnen sind da geflogen Richtung Israel. Fast alle konnten abgefangen werden. Und jetzt fragen sich viele Menschen in Israel und auf der ganzen Welt, was kommt da jetzt vielleicht noch? Du hast es gerade schon gesagt, Iran ist der größte Feind von Israel, heißt es immer. Warum ist es so? Was steckt da dahinter?
Das ist eine ziemlich lange und komplizierte Geschichte. Vielleicht mal vorweg, das war nicht immer so. Der Iran und Israel, die hatten früher relativ gute bis stabile Beziehungen, da ging es auch viel um Wirtschaft, liegt daran, dass der Iran sehr lange westlich geprägt war. Und das ist eben undenkbar geworden seit dem Jahr 1979. Da gab es ja die sogenannte Islamische Revolution, als die Revolutionsgarden dort das System geputscht haben mit dem Ziel, eben einen islamischen Staat zu errichten, der vor allem auf religiösen Gesetzen, also auf der Scharia beruht. Und damit hat sich natürlich das Leben im Iran komplett gedreht und es gab ein neues Feindbild der Westen, westliche Werte und damit eben auch vor allem Israel als ein Land, das man als Vertreter des Westens ansieht und das eben am nächsten liegt. Und für den Iran ist damit Israel zu einem Feind geworden und zu dem Land, das man tatsächlich auch vernichten möchte. Und seit diesem Moment haben sich die Beziehungen praktisch genau umgekehrt.
Und der Angriff jetzt, der hat eine Vorgeschichte gehabt. Kannst du uns da nochmal kurz abholen? Was war da passiert und warum kam der Angriff des Iran ausgerechnet jetzt?
Also mit Vorgeschichten ist es ja eine ganz schwierige Sache im Nahen Osten, weil die Vorgeschichten oft sehr, sehr lange zurückgehen. Grundsätzlich.
Da hat die Vorgeschichte dann auch eine Vorgeschichte.
Richtig. Ich fange jetzt mal ganz, ganz unmittelbar davor an. Es gab am 1. April einen Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien, in Damaskus. Und der Iran ist sich sicher und viele Experten bestätigen die These, dass dieser Angriff von Israel durchgeführt wurde.
Die USA, glaube ich, auch, oder?
Die USA auch. Und dabei, bei diesem Angriff, sind hochrangige Militärs des Iran ums Leben gekommen. Das waren Leute, die dem man nachsagt, dass sie eben auch dafür gesorgt haben, dass die Hisbollah im Libanon zum Beispiel mit Waffen versorgt wird. Und da hat der Iran gesagt, er betrachtet diesen Angriff auf ein iranisches diplomatisches Konsulatsgebäude als Angriff auf sein eigenes Territorium und wird reagieren. Und diese Vergeltungsdrohung, die war so konkret, dass aus meiner Sicht der Iran zum Handeln gezwungen war, weil alles andere hätte ihn natürlich als schwach dastehen lassen.
Und warum sind sich Experten da jetzt so sicher, dass es Israel war oder vermeintlich sicher, dass es Israel war?
Israel hat unmittelbar danach gesagt, wie immer, dass es Einsätze in Syrien nicht kommentiert. Allerdings hat ein israelischer Militärsprecher gesagt, dass der israelische Geheimdienst Hinweise darauf hatte, dass eben in diesem Konsulatsgebäude des Iran eben keine diplomatische Arbeit verrichtet wurde, sondern dass das eben so eine Art Quartier der Al-Quds-Brigaden war. Also
der, und was machen die?
Genau, das ist so eine Art Eliteeinheit des Iran, die den Kampf gegen Israel sozusagen koordinieren und eben auch andere Terrororganisationen wie die Hisbollah im Libanon mit Waffen versorgen.
Und deshalb ist quasi die Schlussfolgerung naheliegend.
Also wenn das israelische Militär sagt, es gab Geheimdiensthinweise darauf, dass dieses Konsulatsgebäude eben missbraucht wurde, um ja sozusagen gegen Israel zu kämpfen, dann ist das schon ein klarer Hinweis. Auch wenn sie nach wie vor sagen, offiziell kein Kommentar dazu.
Ich habe auf Social Media jetzt ganz oft gelesen, der Iran habe ja auch irgendwie ein Recht, sich zu verteidigen. Kannst du da was zu sagen?
Also, das ist ganz kompliziert. Ich habe ja gerade gesagt, dass aus Sicht Israels es eindeutige Informationen dazu gab, dass dieses konsularische Gebäude, dieses Botschaftsgebäude nicht für diplomatische Zwecke genutzt wurde. Und genau da beginnt im Prinzip der Streit. Es gibt eine Vereinbarung, dass diplomatische Vertretungen nach internationalem Recht einen besonderen Schutz genießen. Das ist geregelt im sogenannten Wiener Übereinkommen für diplomatische Beziehungen. Und da steht drin, dass die diplomatische Mission eine Unverletzlichkeit garantiert bekommen muss.
So. Also dass Botschaften nicht angegriffen werden dürfen, kann man das so übersetzen?
Die diplomatische Mission, und aus meiner Sicht ist genau das jetzt dieser Knackpunkt. Israel sagt, es ging in diesem Gebäude nicht um diplomatische Missionen, sondern es ging da um das Ziel, Israel zu zerstören, also um den Kampf, um einen Krieg gegen Israel durch Stellvertreter. Und Iran sagt aber, das stimmt nicht, es ist ein diplomatisches Gebäude, das einen bestimmten Schutz genießt, und das anzugreifen ist ein Bruch internationalen Völkerrechts. Ja, deswegen hat der Iran ja auch verlangt, dass dieser Angriff, vermeintlich durch Israel, auf dieses Botschaftsgebäude von den Vereinten Nationen verurteilt wird.
Das klingt auch ein bisschen so, als wäre das die Antwort auf die nächste Frage. Es kam nämlich eine Frage von Maximilian an die News-WG. Wie rechtfertigt Israel den Angriff auf das iranische Botschaftsgebäude in Syrien?
Genau, also Israel rechtfertigt es offiziell nicht oder kommentiert es offiziell nicht, aber israelische Soldaten, das israelische Militär hat gesagt, es gab eben eindeutige Geheimdiensthinweise darauf, dass in diesem Konsulatsgebäude die Al-Quds-Brigaden, also eine Eliteeinheit Irans, operiert hat, und die haben dort eben Anschläge auf Israel oder in Israel geplant, die haben dort geplant, wie man Waffen in Libanon bekommt, wo die Hisbollah ja gegen Israel agiert, die Hisbollah ja auch ein Stellvertreter Irans sozusagen, und das ist eben das Argument Israels, dass es in diesem diplomatischen Gebäude nicht um Diplomatie ging.
War das das erste Mal, dass Israel sowas mutmaßlich gemacht hat?
Also es ist das erste Mal, dass Israel eine diplomatische Einrichtung des Iran in Syrien angreift. Und Fachleute sagen auch, dass das eine Provokation ist in einer ohnehin sehr aufgeheizten Situation, die für den Iran nicht mehr akzeptabel war. Was nicht neu ist, es gibt seit Monaten, seit Jahren gezielte israelische Luftangriffe in Syrien. Das Ziel dabei ist eben immer, Waffennachschub zum Beispiel zu unterbinden, aber eben auch militärische Stellungen auszuschalten, bei denen man davon ausgeht, dass es eben sich um Organisationen handelt, die im Auftrag des Irans aus Syrien zum Beispiel gegen Israel kämpfen möchten oder Israel angreifen möchten.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die aktuelle Lage ist und über die Hintergründe. Christian, lass uns nochmal drauf schauen, wie es weitergehen kann. Weil die Frage ist jetzt gerade, was macht denn Israel? Deswegen sitzen immer wieder Politikerinnen und Politiker zusammen und diskutieren. Was hast du für einen Eindruck? Gibt es da einen Plan, irgendeine Idee, in welche Richtung das gehen könnte?
Also Israel lässt sich da sicher nicht in die Karten schauen. Was klar ist, man hat sich wohl in dem Kriegskabinett entschieden, dass es eine Antwort geben wird. Davon gehe ich auch aus. Die entscheidende Frage ist, wann. Es könnte sein, dass wenn der Podcast läuft, dass dann schon was passiert ist. Also die Frage, wann? Und dann natürlich noch darüber stehend die Frage ist, was macht Israel? Und da gibt es verschiedene Szenarien, wie Israel auf diesen Angriff reagieren könnte.
Wie könnte das denn aussehen?
Also alles Spekulation, muss ich vorne wegschieben. Aber natürlich, die härteste Form der Antwort wäre natürlich ein direkter militärischer Angriff auf iranisches Gebiet, auf eine Militäreinrichtung dort, wäre möglich. Es ist denkbar zum Beispiel ein Cyberangriff auf iranische Systeme. Es ist auch denkbar, dass sie Stellvertreter Irans, also zum Beispiel in Syrien, angreifen, was ja schon, wie ich es gesagt habe, von früher passiert ist. Das sind alles mögliche Szenarien. Wichtig ist, worauf man sich wohl geeinigt hat, man möchte eben versuchen, einen Angriff durchzuführen, der ein Signal sendet, nämlich, dass man sich das aus israelischer Sicht nicht gefallen lassen wird, aber der eben dann auch trotzdem so ausgerichtet ist, dass man einen weiteren Krieg und eine weitere harte Reaktion des Iran vermeidet.
Weil Iran ja gesagt hat, das muss man an der Stelle, glaube ich, einmal nochmal in Erinnerung rufen, dass es für sie erledigt ist, wenn, genau. Wie haben sie es gesagt, wenn Israel jetzt die Füße stillhält?
Genau, die haben gesagt, für uns ist die Sache beendet. Also damit meinen sie ja die Vergeltung auf ihr Botschaftsgebäude in Syrien, wenn Israel nicht erneut Vergeltung übt. So. Und das ist jetzt die große Frage. Wie wird im Falle einer möglichen israelischen Vergeltung der Iran dann wieder reagieren? Und da sehen wir das Grundproblem, auch die Sorge vieler internationaler Länder, der EU zum Beispiel, Deutschland, die Amerikaner, die natürlich jetzt sich sorgen, dass dieses gegenseitige Vergelten sich immer weiter hochschaukelt, bis wir irgendwann in einem direkten Krieg zwischen Israel und dem Iran sind.
Wie geht's denn den Menschen in Israel, in deinem Umfeld? Was nimmst du da wahr?
Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir seit dem 7. Oktober, also seit über einem halben Jahr, jetzt hier in einem Kriegszustand sind. Das heißt, wir haben zum einen immer noch den Schock und das Trauma dieses Terrorangriffs. Es geht ja immer noch darum, dass israelische Geiseln im Gazastreifen sind. Es geht immer noch darum, dass im Gazastreifen Krieg ist, also dass da auch israelische Soldaten kämpfen. Wir persönlich sehen auch nach wie vor das große humanitäre Leid in Gaza, das ja jetzt in den Hintergrund gerät. Also das ist eine Sache, die immer noch die Menschen hier beschäftigt. Und wenn wir hier mit Menschen reden, dann sagen manche, boah, jetzt noch eine weitere Front, ein weiterer Gegner. Und der Iran ist wirklich ein Angstgegner für viele Menschen. Das kann ich, glaube ich, schon so sagen. Das verkraften wir jetzt nicht. Das heißt, die sehnen sich auch danach, dass es einfach mal wieder ruhiger wird und dass es nicht noch neue Kriegsschauplätze gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die jetzt sagen, okay, der Iran hat uns direkt angegriffen und das können wir uns auf keinen Fall auch so gefallen lassen. Das heißt, irgendeine Art von Zeichen müssen wir setzen.
Die Angriffe vom Wochenende, was heißt das jetzt für den Krieg im Gazastreifen? Wirkt sich das irgendwie aus?
Also unmittelbare Auswirkung war, dass eine mögliche Waffenruhe, auch die Verhandlungen über diesen Geiseldeal, also das Freilassen der Geiseln, erstmal wieder gescheitert sind oder erstmal zumindest nicht greifbar geworden sind. Gleichzeitig hat Israel entschieden, weitere Soldaten, weitere Einheiten in den Gazastreifen zu entsenden. Also es heißt erstmal, dass der Krieg dort aus meiner Sicht nicht schnell zu Ende geht, dass es aus meiner Sicht auch nicht zu einer schnellen Waffenruhe kommen wird. Und was dann katastrophal ist für die Menschen im Gazastreifen ist, der Krieg im Gazastreifen droht natürlich ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, wenn jetzt ein anderer Konflikt, nämlich der mit dem Iran, groß werden sollte und dann vielleicht die Nachrichten, die internationale Diskussion so bestimmt, dass wir eben nicht mehr so sehr auf den Gazastreifen gucken. Man muss ja ganz klar sagen, bis vor einer Woche war ja wirklich das Leid im Gazastreifen, die humanitäre Situation dort, auch die Frage, ob Israel in Rafah noch eine Operation startet, das waren die entscheidenden Themen. Ja. Darüber reden wir seit Samstag nicht mehr.
So, wir haben jetzt drüber gesprochen, was am Wochenende passiert ist. Iran hat Israel direkt angegriffen, hat gesagt, für sie ist das mit der Botschaft in Damaskus damit erledigt. Und jetzt hat Israel entschieden, sie können so einen Angriff nicht unbeantwortet lassen. Und jetzt ist die große Frage, wie geht's weiter? Wie wirkt sich das alles auf die Situation vor Ort aus? Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du
Gerne.
Bist wahrscheinlich heute den ganzen Tag noch mit dem Thema beschäftigt, oder?
Genau, das ganze Team hier und wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch.
Dann vielen Dank, alles Gute euch und bis ganz bald.
Vielen Dank, bis bald.
In diesem Konflikt insgesamt geht es ja auch um die Diskussion, inwiefern Israel die PalästinenserInnen etwa in den besetzten Gebieten diskriminiert. In Politikum, der Meinungspodcast von WDR5, setzen sich die Kolleginnen und Kollegen damit auseinander, was eigentlich an den Apartheidsvorwürfen gegen Israel dran ist. Die Folge, die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, ihr habt es ja mitbekommen, dass es hier gerade ein bisschen ruhiger geworden ist. Das liegt daran, dass wir an was Neuem für euch arbeiten, wo wir noch mehr auf die Hintergründe und Zusammenhänge der Situation in Israel und Gaza eingehen können. Das veröffentlichen wir dann auch hier im Podcast-Feed. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert uns bitte unbedingt, damit ihr mitbekommt, wenn wir wieder da sind. Also Glocke drücken, sagt man, glaube ich. Und lasst uns, wenn ihr schon dabei seid, auch gerne eine Bewertung da. Lost in Nahost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Anna Fabig, Birgit Frank, Franziska Timmer, Christian Limpert, Jan-Christoph Kitzler und ich, Ann-Kathrin Wetter.